Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussard Thiam.
Hallo, schön, dass Sie dabei sind. In dieser Stunde geht es unter anderem um den Dokumentarfilm Sister Queens. Der begleitet drei junge Mädchen in Berlin Wedding und es geht um Rap.
Ich sehe was du nicht siehst, es würde gerne ausrasten. Es ist süß und gefährlich, ich muss es rauslassen. Es gibt Menschen, die können es nicht lassen. Sie wollen nur kritisieren, ich kann es kaum fassen.
Ja, 4 Jahre lang wurden die Protagonistinnen begleitet und geben so, wie ich finde, sehr tiefe und auch persönliche Einblicke in ihr Leben. Heute kommt der Film in die Kinos, gerade ausgezeichnet mit einem Grimme-Preis. Und eben über jeden Film und auch Fragen nach Gerechtigkeit und Feminismus sprechen wir gleich mit der Regisseurin. Meins ist es ja nicht. Ich habe noch nicht eine einzige Folge gehört, aber True Crime Podcasts sind super erfolgreich. Aber wie geht es dabei eigentlich den Hinterbliebenen und wie sensibel oder unsensibel dürfen diese True Crime Fälle ausgeschlachtet werden? Vor 13 Jahren wurde Maria, die Schwester von Barbara Baumer in Bayern, ermordet. Schon damals bekam die Schwester kurz nach dem Tod, nach gerade mal 2 Stunden, Anrufe von Journalisten. Medienvertreter waren bei der Beerdigung. Der Fall ging groß durch die Medien und bis heute greifen Podcast-Formate den Fall auf. Ohne Rücksichtnahme auf das Opfer und die Hinterbliebenen. Neuer trauriger Höhepunkt. Seit Monaten gibt es darüber eine True Crime Live-Show. 10.000 Zuschauer und auf dem Promoplakaten das Logo des Bayerischen Rundfunks. Der Sender prüft die Lizenz für die Veranstaltung und diesen Fall nehmen wir zum Anlass, um über die Rechte der Opfer zu sprechen. Das machen wir mit Carsten Krogmann, Pressesprecher vom Weißen Ring, eine Organisation, die Opfer von Kriminalität und Gewalt berät, begleitet und unterstützt. Herzlich willkommen hier bei uns im Kompressor.
Ja, hallo, vielen Dank.
Ja, wie erklären Sie sich den extremen Boom von True Crime?
Na, aus Konsumentensicht würde ich sagen, Menschen lieben halt Geschichten, sie lieben Spannung und ich glaube, wir sind vor diesem Hintergrund einfach eine krimi-geschulte Gesellschaft. Menschen mögen Krimi, sie mögen das Gefühl, sich diesem Schrecken und dem Schauder auszusetzen, während man dann selbst sich eigentlich ja geschützt weiß, vielleicht zu Hause unter einer Wolldecke mit einem schönen Getränk in der Hand. Und dieser Gedanke, dass das alles, was man da sich irgendwie zuführt, in echt passiert, erhöht diesen Schauder und gleichzeitig diesen Abgrenzungseffekt nochmal, denke ich. Und True-Crime-Formate funktionieren da einfach wie Krimis, würde ich sagen. Sie arbeiten mit den gleichen Mitteln, mit den Mitteln der Storytellings und der Spannungsbögen. Ne? Alles soll so spannend wie möglich sein. Und ich glaube, dass die Opferperspektive dann einfach weit weg ist. Vielleicht noch ein Gedanke, True-Crime boomt meiner Ansicht nach auch deshalb, weil es eine journalistisch recht dankbare Form ist. Bei diesen abgeurteilten Fällen, die zum Teil, wie in dem Beispiel, 13 Jahre zurückliegen, liegen alle Fakten auf dem Tisch. Vor Gericht wurde alles aufbereitet. Und der Rechercheaufwand ist dann relativ gering, ebenso die Kosten.
Ja, aber welche Möglichkeiten gibt es für die Verstorbenen und die Hinterbliebenen, auch rechtlich gesehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich fürchte, die Möglichkeiten sind gar nicht so gut und so groß. Ich bin kein Jurist, muss ich dazu sagen. Ich habe mich aber zu diesen Fragen natürlich mehrfach mit Leuten ausgetauscht, unter anderem zuletzt auch wiederholt mit dem Medienanwalt und Persönlichkeitsrechtsexperten Christian Scherz. Und der hat auch in einem Gastbeitrag für unser Magazin darauf hingewiesen, dass es durchaus Rechtsprechung gibt, die festgelegt haben, dass Verbrechensopfer, die halt dann in vielen Fällen keine Personen der Zeitgeschichte sind, es nicht hinnehmen müssen, dass nach Prozess und Urteil ihre Geschichten ohne aktuellen Anlass erneut öffentlich ausgebreitet werden. Gibt da aber vor allen Dingen 2 Probleme. Erstens, die Betroffenen werden ja, das ist ja auch Teil einer Recherche, die wir haben uns vor 2 Jahren sehr intensiv in unserem True Crime Report mit dem Thema auseinandergesetzt, danach weisen konnten, die Betroffenen werden in ganz vielen Fällen vorher nicht gefragt. Das heißt, man müsste sich dann also im Nachhinein auf den Rechtsweg begeben, der nicht risikolos ist und auch womöglich kostspielig sein kann für Betroffene. Und man läuft damit Gefahr immer als Betroffener, dass man vielleicht noch mehr Aufmerksamkeit auf sich und seinen Fall zieht. Das viel größere Problem ist aber noch, dass wir es bei True Crime in allermeisten Fällen, wir haben damals recherchiert, also dass 3/4 aller Podcasts im deutschsprachigen Raum sich ausschließlich mit Mord und Totschlag beschäftigen. Das heißt, wir haben es mit toten Betroffenen zu tun. Und da sieht die Rechtslage schon sehr, sehr viel schlechter aus. Weil 10 Jahre nach dem Tod im Grunde alle Rechte da erloschen sind. Dann können auch die Angehörigen nichts mehr machen. Und deshalb fordern Fachleute ja, wie Christian Scherz, da dringende Nachbesserungen, was den postmortalen Persönlichkeitsschutz angeht, durch den Gesetzgeber. Und wir unterstützen das. Ich fände das sehr nötig, da etwas zu tun.
Aber jetzt auch nochmal zurück zu diesem speziellen Fall. Im Rahmen der Show diente, wenn ich es richtig gelesen habe, Ihre Organisation ja auch als so eine Art Feigenblatt, denn an den Abenden werden Spenden für Ihren Verein gesammelt. Können Sie das nochmal einordnen, klarstellen?
Ja, das mit dem Feigenblatt haben Sie jetzt gesagt. Der Weiße Ring ist eine spendenfinanzierte Organisation. Wir leben von Spenden, von Mitgliedsbeiträgen, von testamentarischen Verfügungen. Wir sind völlig unabhängig von staatlichen Zuwendungen. Das ist der Organisation sehr wichtig, damit wir da auch entsprechend unabhängig auftreten können. Und wir haben in diesem Fall vor einigen Monaten eine Anfrage bekommen von den Show-Initiatoren, die auch sagten, die würden gerne für uns da ein bisschen Werbung machen und Spenden sammeln und hatten noch ein bisschen Material gefragt, einen Aufsteller, eine Spendenbox. Und da haben wir gesagt, ja klar, also das finden wir erstmal sehr begrüßenswert, so etwas. Wir kannten natürlich die Show und den Fall nicht. Ich habe dann selber, weil wir Kontakt aus völlig anderen Gründen, jetzt ich mit meiner Redaktion dann Kontakt zu der Zwillingsschwester der ermordeten Maria Baumer hatten, selber dann recherchiert. Wir haben auch da gerade eine Geschichte dazu veröffentlicht und bin dann selber in einer Show gewesen in Hannover. Und in dem Zusammenhang haben wir festgestellt, das, was wir da sehen, das passt überhaupt nicht zum Weißen Ring und zu den Werten des Weißen Rings. Das haben wir jetzt auch klar kommuniziert. Wir werden das so auch nicht fortsetzen, der Art und Weise. Das wird jetzt gerade geprüft bei uns in der Organisation. Also wir sind dankbar für alles, was für uns gesammelt wird. Aber so wie da mit dem Fall und mit in dem Fall mit Betroffenen umgegangen wird, das deckt sich überhaupt nicht mit dem, wofür der Weiße Ring steht.
Und nochmal zum Bayerischen Rundfunk, ein öffentlich-rechtlicher Sender, der hat dieser Show ja dadurch auch eine gewisse Seriosität verliehen, hat jetzt aber überraschend den konkreten Fall, um den es hier geht, ausgetauscht. Ist das für Sie genug Einsicht oder was hätten Sie sich gewünscht?
Erstmal nein. Ich habe diese Info auch gar nicht, beziehungsweise ich habe das bei Übermedien gelesen. Ich selber hatte ja Kontakt mit dem Bayerischen Rundfunk im Zuge meiner eigenen Recherche. Da war das noch kein Thema. Ich kann mir ehrlich gesagt auch gar nicht vorstellen, wie das gehen soll. Die Tournee läuft ja die ganze Zeit und ich habe die Show gesehen. Zwei Drittel dieser Show sind ausschließlich aus diesem Fall befüllt. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, wie man das innerhalb so kurzer Zeit wechseln kann. Weiß nicht, ob das schon geschehen ist. Es ist natürlich zu begrüßen, wenn da eine Einsicht erfolgt, aber ich glaube, wir haben es hier bei dieser Show mit zwei grundsätzlichen Problemen zu tun oder dreien eigentlich sogar. Das eine ist, das, was wir ganz viel immer wieder gefordert haben als Weißer Ring, ist die Einbindung von Betroffenen. Dass man die Leute informiert, dass man die nicht überfällt damit und dass nicht, wie es auch in diesem Fall passiert ist, da eine Retraumatisierung, also wirklich eine erneute Verletzung von Betroffenen einsetzt. Hier wurde ja sogar, es gab Kontakt zwischen den Moderatoren der Show und der Zwillingsschwester, in dem Fall als Vertreterin der Familie des Mordopfers. Und die hat ausdrücklich darum gebeten, dass man diesen Fall nicht zum Gegenstand der Show macht. Und da wurde darüber hinweggegangen, weil man sich offenkundig die Show nicht kaputt machen lassen wollte. Und der zweite Punkt ist dieses Konzept der Unterhaltungsshow. Meine ganz persönliche Meinung ist, ich halte das für extrem problematisch. Da wird ja wirklich echtes Leid genutzt, um eine extrem unterhaltsame und spielerische Abendshow zu gestalten. Also dieser echte Fall, der ganz viele Menschen schwerst traumatisiert hat, wird genutzt, dass man da eine fröhliche Abstimmung macht, damit auch noch das Rechtssystem aus meiner Sicht in Frage stellt, wenn man fragt, ist dieser Mensch denn jetzt schuldig oder nicht? Er ist ja schuldig, das ist ja rechtskräftig verurteilt worden, alles. Und es wurde unheimlich viel gelacht in einem Abend. Der zweite Fall, der am Ende kam, war auch eher so ein Witzfall. Also die Leute haben sich köstlich amüsiert in dieser Show. Und das halte ich für einfach für unangemessen.
Kann man True Crime auch ethisch korrekt machen? Wie würde man vorgehen, wenn ja eine Show, ein Podcast ethisch korrekt wäre?
Ich glaube, was ganz wichtig ist, um das auch nochmal zu sagen aus unserer Sicht, wir sind ja gar nicht gegen True Crime. Also wir machen auch selbst True Crime, wenn man so will. Wir erzählen ja in unserem Magazin und im Netz auch Opfergeschichten. Aber ich glaube, es gibt ein paar Regeln, die man da einfach beherziehen kann und sollte. Das ist zum einen eben die Einbindung von Betroffenen, nicht über die einfach hinwegzugehen, zu wissen, also sensibel zu sein und zu verstehen, dass man Menschen damit schwerst verletzen kann, wirklich kränken kann. Also die Menschen informieren, wenn eben würde ich sie anhören, ihre Sicht beleuchten, vielleicht auch in der Erzählung die Perspektive umkehren, weg vom Täter zum Opfer. Und da bin ich dann bei Punkt 2, wie erzähle ich sowas überhaupt? Schaurige Details, ein großes Stilmittel. Ich sagte ganz zu Anfang, dass es ja wichtig ist, dass man mit Spannungsbögen erzählt und mit Storytelling-Elementen. Brauche ich das alles? Wie detailliert muss ich erzählen? Wie blutig muss meine Schilderung sein? Muss ich vielleicht auch mal auf Spannungselemente verzichten, um auch den Menschen dann näher zu kommen? Weil genau diese Punkte das ja sind, die die Betroffenen so traumatisieren. Ich glaube, wenn wir das erreichen würden, wäre schon ganz, ganz viel gewonnen.
Über den Boom von True Crime Formaten, von Live-Shows sprach ich mit Carsten Krugmann, Pressesprecher vom Weißen Ring. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, vielen Dank für Ihr Interesse.
Wir nehmen Sie mit nach Berlin in den Bezirk Wedding. Zeichnet sich durch eine ja doch kulturelle Vielfalt aus, hat aber natürlich auch mit sozialen Herausforderungen zu kämpfen. Und dort hat Regisseurin Clara Hünecke eine Langzeitdokumentation gedreht über drei Mädchen, die zu Beginn zwischen 9 und 13 Jahren alt waren und die an einem feministischen Hip-Hop-Projekt namens Sister Queens teilgenommen haben. So heißt nämlich auch der Name der Gruppe. Hier mal ein Ausschnitt.
Sisterhood, das sind wir. Wir sind eine Einheit, leiten uns nicht von Gier, erstreben nun nach Freiheit. Sisterhood, das sind wir. Wir sind eine Einheit, leiten uns nicht von Gier, erstreben nun nach Freiheit. Wir,
wer,
wir, ich und die anderen. Wir,
wer, wir.
Ja, heute kommt der Film Sister Queens bundesweit in die Kinos und wie dieses Sozialprojekt die Mädchen geprägt und verändert hat, darüber spreche ich mit der Regisseurin, die gerade Grimme-Preis ausgezeichnet wurde. Die Verleihung findet im April statt, aber eben kam die Nachricht, ihr Handy klingelt wahrscheinlich jetzt nonstop. Herzlichen Glückwunsch im doppelten Sinne und herzlich willkommen hier bei uns im Kompressor, Clara Hünecke.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Sie haben das ja total interessant im ersten Semester angefangen, diesen Film zu machen an der Filmakademie Baden-Württemberg. Wie sind Sie auf das Projekt aufmerksam geworden?
Genau, also ich habe ganz am Anfang meines Studiums durch die Dramaturgin, unsere Dramaturgin Rebecca Einwollner, Fasea und Rachel kennenlernen können, weil sie die in einem Theaterprojekt quasi kennengelernt hat. Da sind die aufgefallen durch ihre großen Fragen. Dann hat mich Rebecca angerufen und gesagt, ich glaube, du musst einen Film über die beiden machen. Dann habe ich die getroffen und die haben mich ins Mädchenzentrum Media mitgenommen. Da habe ich noch Jamila getroffen, die dritte. Und dann war irgendwie klar, die sind so interessant, die Fragen sind so groß, da muss man ein größeres Projekt anfangen zu drehen. Und das haben wir dann auch direkt gemacht.
Genau, Sie haben gerade schon die Namen der drei Protagonistinnen genannt, Fasea, Rachel und Jamila. Wir gehen gleich nochmal näher auf, ja, ihr Leben ein, aber sie haben ja daraus eine Langzeitbeobachtung gemacht mit über 120 Stunden Filmmaterial, insgesamt 4 Jahre. Wie überlebt man das?
Ja, also das ist ja eine große Herausforderung, so lange an einem Projekt zu sein, aber wir hatten 70 Drehtage, das heißt, wir haben abgesteckt Drehblöcke, das heißt, wir haben nicht zu jedem Zeitpunkt gedreht. Die Fragen waren so groß, wir wollten einfach wissen, wenn man so politische Forderungen hat, was wird dann wirklich auch daraus? Und um sich die Zeit zu nehmen, diese Reise zu begleiten, brauchte es eben die Zeit.
Mhm.
Und wir waren so neugierig auch, was da passiert, dass es mit großer Freude auch wir uns die Arbeit auf uns genommen haben.
Genau, es sind auch viele ja gesellschaftspolitische und aktuelle Fragen, die man auch aus der Retrospektive, wenn man sich den Film anguckt, nochmal neu einordnet, wenn es zum Beispiel um die Pandemie geht oder auch um die Black Lives Matter Bewegung. Aber genau, es geht um die drei Freundinnen, Jamila, Rachel und Fasea. Sie sind Teil des Projekts, lernen aber auch von anderen Rapperinnen, unter anderem auch Sister Fa, eine senegalesische, ja man könnte sagen Rap-Pionierin. Sich selbst zu feiern und auch gesellschaftliche Normen zu hinterfragen, Ungerechtigkeiten anzuprangern. Würden Sie denn sagen, dass dieser feministische Zeitgeist mittlerweile tatsächlich in unserer Gesellschaft angekommen ist oder dass diese drei Mädchen durch das Projekt, vor allem auch geprägt durch die Texte, die sie ja erarbeiten, für sie etwas Natürliches dann war?
Also Jamila beantwortet es eigentlich im Film ganz gut selber. Sie hat das Gefühl, wir stecken da irgendwo so in der Mitte eigentlich auf der Reise von Feminismus. Einerseits gibt es Projekte wie Sister Queens und Medea, das Mädchenzentrum. Da ist auf jeden Fall unglaublich viel Empowerment passiert. Die Mädchen sind zu super selbstbewussten jungen Frauen herangewachsen. Das funktioniert. Und gleichzeitig kann man ja jetzt im Rechtsruck sehen und auch mit den Kulturkürzungen im Berliner Senat, sowohl im Sozialen als auch eben in den Kulturinstitutionen, dass da eben auch ein ganz schöner Backlash passiert. Das heißt, diese Räume sind bedroht. Und Frauenrechte, Queerrechte, Menschen mit Migrationshintergrund werden enorm eingeschränkt. In dem würde ich sagen, ich möchte hoffnungsvoll sein, aber es gibt noch viel zu erkämpfen.
Und gleichzeitig, wenn man nochmal auf die ja, Protagonistinnen schaut, ich habe mich auch natürlich versucht zurückzuerinnern an die Zeit, das ist ja eine wahnsinnig vulnerable, die sind ja zum Teil noch Kinder, also zum Beginn der Dokumentation sprechen dann über ihre Gefühle und auch Unsicherheiten. Hier mal ein Ausschnitt.
Also ich will Schauspielerin sein, Aber ich habe halt erfahren, dass man da nicht so viel Geld bekommt, wenn man halt nicht so viele Termine hat.
Ich glaube, meine Mutter sieht mich so verheiratet mit einem Mann, mit ein paar Kindern. Ich sehe mich so richtig als Gangster, weißt du?
Ja, ich will Wissenschaftlerin werden.
Unglaublich berührend und aber auch, fand ich, teilweise sehr sensible Nahaufnahmen, die da entstanden sind. Wie haben sich denn die Freundinnen, die ja über 4 Jahre dabei gefilmt wurden, gefühlt? Und wie haben sie auf das Ergebnis jetzt reagiert?
Also das waren unglaublich rührende Momente, die ersten Screenings mit den Mädchen. Wir haben das denen direkt im Kino natürlich gezeigt. Erstmal natürlich im kleinen Kreis und dann später ein bisschen im größeren Kreis. Die waren sehr euphorisch und auch, glaube ich, überrascht, dass so ein richtiger Kinofilm aus ihrem Leben entstehen konnte. Mittlerweile ist es so, dass Fasea selber Rap-Workshops gibt. Das heißt, sie ist auch ein bisschen eine Workshop-Leitende geworden. Und sie können uns immer, wenn möglich, auch begleiten und sind auch bei den Q&As, zum Beispiel jetzt bei der Kinotour, die ansteht, oft dabei und gehen auch selber ins Gespräch. Das heißt, es ist auch für sie ein Stück weit ein Werkzeug geworden, über die Themen, die ihnen wichtig sind, zu sprechen.
Interessant. Und ich würde gerne nochmal auf die Machart zu sprechen kommen. Der Film, der begleitet, der beobachtet, er ordnet ja nicht direkt ein. Es gibt keine Erzählstimme, ist teilweise dadurch auch fragmentiert angelegt. Warum haben Sie diesen Stil gewählt? Was wollten Sie damit erzeugen?
Für uns war es wichtig, sehr nah an den Mädchen dran zu sein. Das heißt, wir haben im Dialog mit Interviews gearbeitet, sehr vielen Interviews. Ein Teil strukturiert auch den Film, um eben deren eigenen Fragen möglichst viel Raum zu geben. Das war vor allen Dingen auch zentral, um wirklich deren Reise als Heldinnenreise wirklich genau anzugucken. Und wir wollten auch einen machtkritischen Film machen. Das heißt, wir hatten auch die Frage, wer ordnet denn überhaupt ein, wenn man eine Rednerstimme drüber legt. Deswegen sind es die Mädchen selber, die ja durch ihre Fragen den Film strukturieren. Aber es ist auch anekdotisch erzählt, weil wir immer das Gefühl hatten, auch mit der Dramaturgin und dem Editor zusammen, jugendliches Erleben ist ja auch oft so, dass man sozusagen einzelne Inseln ganz groß bewertet und die total wichtig sind und Dinge eben auch dann sprunghaft passieren. Und dem Erleben wollten wir auch gerecht werden eigentlich im Schnitt. Ja,
ja, also man sieht zum Beispiel im Sommer, wie ich glaube Rachel, während sie die Jungs beim Fußballspielen beobachtet, dass sie zum Kiosk läuft und Wassereis kauft. Dann gibt es andere Szenen. Fasea stellt sich die Frage, schaffe ich überhaupt mein Abi gleichzeitig? Und es geht um Jungs und vieles mehr. Also wie Sie gerade gesagt haben, man kommt den Protagonistinnen sehr nah. Und für mich persönlich war es teilweise so, dass ich doch das Gefühl hatte, weil ich in so eine beobachtende Rolle gekommen bin, dass es fast etwas, ja, voyeuristisches auch haben kann. Also ein Moment, wo ich dachte, ist das nicht vielleicht zu intim, auch mit Blick auf deren Leben, wenn sie in 10 Jahren vielleicht auf den Film zurückschaut? Wie haben Sie das mitgedacht?
Also in unserer Arbeitsweise haben wir so gearbeitet, dass wir sehr klar abgesteckt haben, was sind die Themen, die uns interessieren und eben da auch gesagt haben, gerade weil wir auch ein Mädchenzentrum sind, was sind auch die Themen, über die ihr selber sprechen wollt. Das heißt, es gab ganz klare Regeln von, was sind Themen, die euch selber umtreiben, und es gab auch ganz große Themenbereiche, die wir nicht angesprochen haben, auch weil die Mädchen gesagt haben, das sind Sachen, über die sie reden wollen und das eben nicht. Das heißt, unsere Arbeitsweise war schon eine, die sehr konzentriert auf Selbstbestimmung, wie es in feministisches Leben möglich ist, fokussiert war. Das heißt, dadurch, glaube ich, ist auch eine gewisse Intimität entstanden, die der Film auch, wie Sie meinten, eben auch erlebbar macht. Ich finde das zentral, dass die Kunst eigentlich im Vordergrund steht, dass man dabei ist, wie sie Kunst schaffen, also wie sie ihre eigene Stimme hörbar machen. Und deswegen habe ich das Gefühl, man darf die Mädchen begleiten und das ist ein großes Privileg, da so nah dran zu sein, das stimmt. Ich finde aber, dadurch, dass die Kunst im Vordergrund steht, ist sehr deutlich, das sind eben 3 Künstlerinnen. Und wir haben einfach als Team so eng aneinander auch gearbeitet, dass es immer wichtig war zu sagen, was geht nicht. Das war schon sozusagen ein ganz großer Teil. Und die Bedürfnisse haben sich auch über den Zeitraum sehr verändert. Das heißt, manche Familien haben entschieden, den Teil zeigen wir und den auch nicht. Das heißt, es ist schon sehr auch in Rücksprache entstanden.
Und genau, der Fokus liegt auf der Kunst. Also es ist ja auch eine Rap-Gruppe. Gibt es die heute noch? Haben Sie schon jetzt mit der Grimme-Preis-Auszeichnung überlegt, ob es eine Fortsetzung geben wird, wieder eine Langzeitbeobachtung, vor allem mit dem, was uns alles noch politisch eventuell droht?
Ja, also es gibt die Rap-Gruppe Sister Queens noch. Man kann aber sagen, dass sie aktuell auf Spenden angewiesen sind. Das heißt, die Förderung ist weggebrochen. Und wir kämpfen auch mit der Kinotour quasi darum, sichtbar zu machen, wie wichtig diese politische Teilhabe und die künstlerischen Projekte sind. Das heißt, es ist auch eine Core-Aufgabe des Films, darüber aufmerksam zu machen, wie wichtig diese künstlerischen Projekte sind und auch wie die weitergehen können, weil von alleine gehen sie nicht weiter. Die engagieren sich jetzt, das Sister Queens-Projekt, für ein weiteres Gehen, aber es ist aktuell nicht in Aussicht.
Der Film startet also heute bundesweit in ausgewählten Kinos. Es gibt aber auch dazu gleichzeitig eine Tour.
Genau, bei der Tour ist es so, dass wir auch als Filmteam dabei sein können und in den Kinos auch Q&As machen, genau wie auch Paneldiskussionen zu Kulturkürzungen und eben auch zu Rap, explizit von Frauen. Und für uns ist es auch wichtig, dass Gruppen, die noch Interesse haben, den Film zu zeigen, dass wir da auch kostenfreie Screenings weiter aufstellen. Das heißt, wir freuen uns auch über ganz unterschiedliches Publikum.
Wie erlebt man Jugendlichsein in Berlin-Wedding als Mädchen, wenn man Musik macht? 4 Jahre lang hat Clara Hünicke Jamila, Rachel und Fazia begleitet, wie sie sich rappen mit Fragen nach Selbstbestimmung, Gleichberechtigung und Identität auseinandersetzen. Geprägt von der Zeit der Pandemie, der Black Lives Matter Bewegung und anderen Demonstrationen. Es ist ein feministischer Grimme-Preis ausgezeichneter ab heute Dokumentarfilm Sister Queens ab heute im Kino. Ich danke für Ihre Zeit und das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Frederik Wirwig.
Das Broadway-Musical Hamilton, das vor 2 Jahren auch in Deutschland gastierte, soll im kommenden Jahr nicht mehr in Washington gezeigt werden. Als Grund nennt das Ensemble die durch US-Präsident Trump vorgenommene Umbesetzung der Leitung des Kennedy Centers in der Hauptstadt, wo der Auftritt stattfinden sollte. Man könne einfach nicht mit gutem Gewissen an dieser neuen Kultur teilnehmen, die dem Kennedy Center aufgezwungen werde, sagte der Produzent Seller. Das Kennedy Center wird durch staatliche Gelder und private Spenden gefördert und zieht jährlich Millionen von Besuchern an. Es befindet sich im Umbruch, seit Trump die Leitung der Kulturinstitution abgesetzt und den Vorsitz des Kuratoriums selbst übernommen hat. Der Schritt ist Ausdruck eines größeren Kulturkampfes in den USA. Trump kritisierte unter anderem, dass das Kennedy Center Drag-Shows für ein junges Publikum gezeigt habe. Der Medienforscher Leonard Dobusch fordert unabhängige Social-Media-Plattformen für Europa. Seit Meta und X Faktenchecks weitgehend abgeschafft hätten und die USA die transatlantische Partnerschaft in Frage stellten, werde das Problem immer drängender, sagte Dobusch hier im Deutschlandfunk Kultur. Seiner Ansicht nach liegt das Problem unter anderem in der privaten Eigentümerstruktur. Alle diese Plattformen seien zentralistisch, werbefinanziert und mehr oder weniger käuflich.
Und worum es eigentlich gehen müsste, wäre Plattformen, die einer anderen Logik folgen, ja, die eben dezentraler sind, die nicht von einer Person übernommen werden können, wie das bei Twitter passiert ist. Plattformen, die eben auch vielleicht gemeinnützig sind oder zumindest einer Gemeinwohlorientierung unterliegen. Und das ist jetzt eigentlich nichts Radikales, sondern es ist eigentlich eine der zentralen Lektionen, die wir eigentlich auch aus dem Nationalsozialismus gelernt haben, dass es nicht gut ist, wenn mediale Macht in den Händen von einzelnen Personen konzentriert ist.
Sagt Leonard Dobusch von der Universität Innsbruck, seit 2016 auch Mitglied des ZDF-Fernsehrats. Bei der Uraufführung seiner letzten vollendeten Sinfonie, der 9., war Ludwig van Beethoven fast vollständig taub. Die Ursache seiner Taubheit ist umstritten. Jetzt gibt eine Genanalyse seiner Haarlocke neue Hinweise. Das Speziallabor für Schwermetallanalysen der renommierten Mayo-Klinik in Rochester, Minnesota, stellte erhöhte Bleiwerte fest. Bleivergiftungen waren zu Zeiten Beethovens keine Seltenheit. Ursache könnten die im Europa des 19. Jahrhunderts weit verbreiteten Wasserrohre aus Blei sein, aber auch Wandfarben, Keramikglasuren, bemalte Trinkgläser und vor allem billige Weine seien bleihaltig gewesen, erklärt Ronen Löbstein, Experte für toxikologische Geschichte am Tel Aviver Forschungskrankenhaus Scheber. Dennoch bleibt der Beethoven-Forscher William Meredith skeptisch. Beethovens Gehörschäden setzten bereits mit 27 Jahren ein. Die untersuchten Locken mit den extremen Bleiwerten stammten aber vom älteren Herrn Beethoven.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Zufall oder nicht, während auf dem Berliner Messegelände die ITB das Reisen als Wirtschaftszweig feiert, geht es 10 Kilometer Luftlinie entfernt im Haus der Kulturen der Welt um Reisende. Die Ausstellung heißt Musafiri von Reisenden und Gästen und auf den ersten Blick erinnert das meinen Kollegen Gerd Brendel an die Folklore-Deko in den ITB-Messehallen. Ist aber alles andere als das. Die Ausstellung versteht sich politisch.
Bunt sieht es aus im Haus der Kulturen der Welt. Große Batikstoffbahnen aus Sri Lanka hängen von der Decke in der Eingangshalle. Sie stammen von Ena di Silva, hinduistische Götter, Fabelwesen, die durch die Luft fliegen, buddhistische, aber auch europäische Motive. Eine Erinnerung an die lange Kolonialgeschichte der Insel im Indischen Ozean.
Und alle diese Menschen, die da vorbei,
und andere Wesen und Götter,
Menschen, die da vorbei gereist sind, Zeugnisse der Reisenden.
Für Bonaventure Dickung, Intendant im Haus der Kulturen der Welt, die perfekte Einstimmung auf die aktuelle Ausstellung Musafiri von Reisenden und Gästen. Musafir.
Es kommt aus dem Arabischen, aber gibt es in Pakistan und in Swahili benutzen die das Wort auch. Okay. Ja, und das Wort steht für Reise, aber auch Gast. Ja, das Reisen von Menschen, von Gütern, von Ideen, von Kulturen. Ja, darum geht's.
Hinter den Batikbildern führt der Weg zur Reisekunst über eine Rampe in die Ausstellungshalle.
Es geht auch um die Menschen, die gereist sind, aber die alle in den Schatten von Menschen wie Marco Polo stehen. Die Ibn Battuta dieser Welt.
Für die Europa das Ziel ihrer Reisen war und nicht der Ausgangspunkt. Zum Beispiel König Kalakaua, der vorletzte Souverän Hawaiis. Dessen Reisen nach San Francisco, nach Java und Europa zeigen Holzreliefs, angefertigt von Holzschnitzern auf den Philippinen, im Auftrag des malaysischen Künstlers Simon Sung. Zum Beispiel Lorenzo da Silva de Mendoza, einem Prinz aus Angola, den die portugiesischen Kolonialherren im 17. Jahrhundert ins Exil schickten, aber in Europa bis Rom reisen konnte, wo er vor dem Papst für die Abschaffung der Sklaverei stritt. In der Ausstellung wird Geschichte nicht dokumentiert, sondern sie spiegelt sich in den Werken der Künstlerinnen und Künstler. Wie in der Installation Mut Indigo von Aboubakar Fofana aus Mali. Auf den ersten Blick geht es um den traditionellen Stoff Indigo, aber
eine andere Ebene dieser Arbeit ist auch, dass Menschen von A nach B verschleppt worden waren, um auf Indigo-Farmen, Plantationen zu arbeiten. Ja. Die wurden sozusagen zum Reisenden gezwungen.
Durch die Jahrhunderte wurden die Routen der Reisenden bestimmt von Zwang oder von der Suche nach einem besseren Leben. Die Ausstellung verharrt zum Glück nicht beim romantisierenden Blick auf historische Reisende und die Gastfreundschaft vorkolonialer Gesellschaften. Am Fuß der Zickzack-Rampe begegne ich der Gegenwart.
Und das ist das Leben von Reisenden, die zu Migrantinnen werden, die da auch ein Leben für sich auch kreieren, die zu Einheimischen werden.
Zum Beispiel von Vietnamesen zu US-Amerikanerinnen. Auf großformatigen Fotos von Ocean Wong. In seinem Debütroman hat der in Saigon geborene Schriftsteller vom Leben mit seiner vietnamesisch-amerikanischen Familie erzählt. Seine Fotografien zeigen deren Alltag. Im Nagelstudio, im Vorgarten, im Wohnzimmer. Auf einem Bild blickt ein Teenager trotzig in die Kamera mit einer US-amerikanischen Flagge um den Hals wie ein Superman-Cape. Bonaventure Dickung versteht Gastfreundschaft auch als politisches Programm.
Wenn Menschen flüchten, haben wir auch eine Pflicht, diese Menschen zu empfangen und uns um die zu kümmern.
Und dann zeigt Dickung auf Ballonbuchstaben, die unter der Decke schweben.
Ich wollte, dass Sie diese Arbeit von Lawrence Lemoine sehen. Und da steht immer, we won't move. Und da hat Salif Keita, Musiker aus Mali, ein Lied gemacht, Nous pas bouger.
We won't move, wir bleiben, nous pas bouger. In Lemoanas Heimatstadt Johannesburg wehrten sich während der Apartheid die Bewohner Sowetos mit diesem Satz gegen Vertreibung.
und später Flüchtlinge in Europa gegen ihre Abschiebung. Und dieser Satz ist aktueller denn je in Gaza und Westjordanland und hierzulande. Das Haus der Kulturen der Welt zeigt dagegen, welche Welten den Daheimgebliebenen fehlen würden, ohne die Bilder, die Geschichten, die Musik, die Tradition, die Kunst der dagebliebenen Musafiri, der dagebliebenen Reisenden.
Die Ausstellung Musafiri von Reisenden und Gästen. Morgen wird sie im HKW in Berlin eröffnet. Die Corona-Pandemie, Sie erinnern sich, hat ja viele Branchen hart getroffen, auch die Kultur. Großbritannien zum Beispiel hatte auch mit vielen Lockdowns zu kämpfen und darunter haben unter anderem auch die beiden Schauspieler Sam Crane und Mark Ostervin gelitten, haben ihre Zeit dann mit Spielen verbracht und als sie GTA Online spielen, sind sie auf die Idee gekommen, Hamlet zu inszenieren und zwar in einem Videospiel. Begleitet wurden sie dabei auch und zwar von Cranes Frau, der Dokumentarfilmerin Penny Grills, die eine Doku über das Projekt gedreht hat, indem sie den Online-Sessions beigetreten ist und das Gameplay ihrer PlayStation aufgezeichnet hat. Das Ergebnis heißt Grand Theft Hamlet und konnte schon einige Dokumentarpreise gewinnen und Hagen Terschüren hat den Film gesehen. Hagen, wie kommt man überhaupt auf die Idee, Hamlet in GTA zu inszenieren?
Ja, das ist irgendwie erstmal eine wilde Kombination, ne? Weil einerseits Grand Theft Auto 5, eins der erfolgreichsten Entertainment-Produkte aller Zeiten, da kann kein Film mithalten, da kann kein Buch mithalten, 8,5 Milliarden US-Dollar Umsatz, dieses Spiel alleine, aber Hochkultur ist es nicht. Also GTA ist ein Actionspiel und von der Stimmung eher so mit South Park vergleichbar. Es ist eine Satire auf die echte Welt, aber zeichnet sich nicht gerade durch Subtilität aus, sondern mehr Gewalt und Holzhammerhumor sind so die Kennzeichen der Serie. Mhm. Und das Setting von GTA, das ist so ein fiktionales Los Angeles, das heißt hier Los Santos. Und zu einem guten Nachbau von Los Angeles, da gehört natürlich auch die Hollywood Bowl, dieses berühmte Amphitheater, wo schon die Beatles und Monty Python aufgetreten sind. Und über genau diese Bühne, da stolpern dann auch die beiden Schauspieler Sam Crane und Mark Ostervin.
I wonder if you could actually stage something here.
What, like a put on a play?
Yeah. Man, that looks so cool.
Und wie es halt so ist, so zwei Schauspieler, große Bühne. Wir könnten hier doch eigentlich Hamlet spielen in GTA.
Ja, warum auch nicht? Aber wie kann man sich das genau vorstellen? Also holen die beiden dann ihre Schauspielerfreunde mit ins Spiel?
Na, das ist ein bisschen anders als so von Kunstprojekten in Spielen. Das gab es schon ein paar Mal. Aber da wurden dann halt wirklich Leute reingeholt, um das zu machen. Oder man kennt es vielleicht auch von den Fortnite-Konzerten, wo dann große Stars wie Eminem oder sowas Konzerte in dem Spiel geben. Hier wurden SpielerInnen gecastet, die einfach in dem Multiplayer-Spiel rumgerannt sind, so mitten im normalen Spielbetrieb. Und das war ganz lustig, weil auch diese Casting-Sessions wurden gefilmt und darum war weiter so der normale Spielbetrieb mit anarchischen Feuergefechten statt so feingeistige Shakespeare-Aufführungen. Und das beim Casting, das hat dann zu so ein paar Problemen geführt.
Have you had quiet guard?
Not a mouse stirring.
Well, good night. If you do meet Horatio and Marcellus, the rivals of my watch, bid them make haste.
I think I hear them. Stan Ho, who's there?
Also man hört, die sind schon textsicher, aber im Hintergrund kommt die Polizei, es gibt Feuergefechte, das ist dann gar nicht so leicht. Aber gegen diese Invasoren, da finden sie ein Mittel, nämlich ein Freiwilliger, der in so einem Alien-Kostüm rumrennt die ganze Zeit. Und dann bei späteren Proben hat er einfach einen Kampfjet und schwebt über den Proben, um die Theatertruppe gegen Angreifer zu verteidigen.
Okay, ich muss das nochmal für mich sortieren. Denn wenn ich an Spiele denke, dann sind die Figuren ja eigentlich immer recht starr. Plump gesagt, wird gerannt und geschossen. Ist nicht alles sonderlich expressionistisch. Wie soll, kann man so Hamlet spielen?
Das war für mich auch irgendwie so dieses Überraschendste. Also wie effektiv sich Hamlet in GTA umsetzen lässt. Das hat auch damit zu tun, Online-Games haben über die Jahre so viele Gesten eingebaut, die Spielcharaktere ausführen können. Meistens ist dann ist das dann ein kleiner Tanz oder so ein Scherz, um einen besonders guten Kill in dem Spiel zu feiern. Mhm. Doch diese Fülle dieser sogenannten Emotes ist mittlerweile so riesig, dass es den SchauspielerInnen ermöglicht, mehr als nur bewegungslos auf der Bühne zu stehen, sondern passend zum Gesagten richtig zu gestikulieren. Und der Ernst, den sie in diese Filmarbeit stecken oder in die Theateraufführung stecken mit diesen Emotes und sich das auszudenken, das ist wirklich zu spüren durch das ganze Projekt, weil im Spiel, die suchen sich neue Locations aus, wo man was aufführen kann. Die finden kreative Lösungen, wie die haben eine Szene auf einem Hochhausdach und um da hochzukommen, fliegen sie mit einem Zeppelin da hoch, der wie so ein Fahrstuhl kommt und dann ist das wie so eine Bühne, wo man aus dem Boden rauskommt. Wow. Also da ist wirklich viel Aufwand und ja, Hirnschmalz reingeflossen.
Das heißt, hier wird jetzt also das ganze riesige Spiel erkundet. Wie lange hat denn das Projekt insgesamt gedauert?
Das hat viele Monate gedauert. Also diese Hamlet-Inszenierung, die wird so aufwendig, dass das sogar im echten Leben der Schauspielerin Auswirkungen hat.
Am I spending too much time in this game, do you think?
Yeah, just a little bit, Sam. You and Mark have become obsessed. It's like playing this game has become everything to you. I mean, what about the kids? What about me? So, you know, I realized that in order to be able to spend any time with you at all, I'm going to have to go in this game.
Also, Sam Crane und Penny Grills, die Filme machen, die leben im selben Haus, aber sie muss ihre Playstation einschalten, um Zeit mit ihrem Mann wow. verbringen zu können. Der hat sogar ihren Geburtstag vergessen, weil er sich so in dieses Projekt gestürzt hat. Also man hört auch, die hatten da so eine richtige Sinnkrise, weil sie halt nicht im Theater auftreten konnten und die haben sich dann komplett in dieser Idee, dieser Hamlet-Inszenierung verloren. Und auch sonst läuft bei dieser Produktion nicht alles rund. Also das Projekt dauert so lang, die Lockdowns werden nach und nach gelüftet und bei einigen im Team kehrt Normalität ein. Zum Beispiel auch bei dem Hauptdarsteller.
In my actual life as an actual human being, I've actually managed to get myself a job recently. I think with I'm just getting like the schedules through and everything. I just don't think I'll be able to do Hamlet.
Also wirklich so ein klassisches Laientheaterproblem. Oh, ich habe einen Job gefunden. Ich habe jetzt nicht mehr Zeit, Hamlet zu spielen, so mitten in der Inszenierung. Das heißt, die müssen da jemanden Neuen für finden, der das macht. Und das sind so die Probleme, mit denen sie die ganze Zeit zu kämpfen haben.
Okay, und das Stück dann selbst, wie lief das dann ab?
Also das hatte jetzt nicht hunderte oder tausende Zuschauer in dem Spiel. Das war jetzt kein großer Publikumserfolg innerhalb von GTA, aber ich glaube, darum ging es den beiden auch nie. Also vielmehr wurde erkundet, was überhaupt möglich ist in so einem Spiel. Und natürlich ging es dann auch um Zeitvertreib in der Pandemie, die haben eh nichts Besseres zu tun. Aber dieses Videospiel als Inszenierungsort, das bietet echte Stärken, die, glaube ich, vielen vorher gar nicht so klar sind und die auch ein echtes Leben, ein echtes Laientheater gar nicht so kann. Wie zum Beispiel, man kann sich seinen Charakter ja so gestalten, wie man sich selber sieht, auch wenn das nicht das eigene Spiegelbild ist. Und so kann man sich dann ja quasi anonym der Welt präsentieren, was für eine der Darstellerinnen auch irgendwie ja eine große Folge hatte.
I recently came out as trans. It's one of them situations, like where you realize who the people around you are, but also you're also finding your own truth. That's why I can relate to Hamlet.
Und das ist halt irgendwie, ja, sie kann sich damit identifizieren, hat irgendwie selbst in Krisen, findet sich selbst in dem Theaterstück und kann sich als, ja, die Schauspielerin kann als sie selbst auftreten, da innerhalb von GTA, obwohl sie gerade erst als trans rausgekommen ist, was im privaten Leben zu einigen Problemen geführt hat. Und ich finde, solche Szenen zeigen dann doch schon, wie viel Potenzial in so einer Idee stecken kann.
Also das Projekt hat ja wirklich auch wahnsinnig viele Ebenen. Es gibt das Spiel, die Doku, den Film. Wie ist denn eigentlich am Ende dann auch die Doku über den Film bzw. über das Spiel gelaufen?
Also die ist schon gut gelungen, aber hat durchaus auch Schwächen, finde ich. Also Filmemacherin Penny Grills, die schafft es dann, sich geschickt zu positionieren, die eigene Spielfigur in der Spielwelt so positionieren, dass sie es interessante Kameraperspektiven quasi erfindet, um das Theaterstück einzufangen. Aber man muss auch sagen, an einigen Stellen fällt auf, dass Szenen nachträglich für die Doku neu aufgenommen, neu eingesprochen wurden und die sind nicht im tatsächlichen Moment entstanden. Das war dann mehr fürs Narrativ, dass es nochmal gemacht werden musste. Ich finde, die größte Stärke von Grand Theft Hamlet ist zeigt, dass Spiele eben nicht nur für Teenager-Jungs sind, sondern Eskapismus für viele Menschen sein können. Schauspieler, die wegen der Pandemie nicht auf Theaterbühnen können, Supermarktkassiererinnen, die sich kürzlich als trans geoutet haben, die treffen hier auf Menschen, die noch nie Kontakt mit Shakespeare hatten und alle finden irgendwie eine Art, wie sie da mitmachen können, mithelfen können, das mitinszenieren können. Und diese Inszenierung der Doku, die auch komplett in GTA entstanden ist, zeigt, wie viele Möglichkeiten auch in Videospielen stecken. Und welche Schwächen, ehrlich gesagt. Also man hört zum Beispiel den Sound, das sind so Gaming-Headsets, die Verbindungen sind nicht so super. Also es ist natürlich noch nicht das gleiche wie ein richtiger Animationsfilm oder so. Aber ich finde schon, es lohnt sich, das zu gucken.
Grand Theft Hamlet hat beim South by Southwest Festival 2024 den Preis für die beste Dokumentation gewonnen, kann bei Mubi gestreamt werden. Und Hagen Terschüren hat den Film für uns gesehen. Vielen herzlichen Dank.
Gerne.